Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Großartig, mit euch unterwegs zu sein an diesem Morgen. Ich komme aus dem hohen Norden aus eurer Perspektive. Dort sagen wir morgens, Mittag und abends sagen wir Moin. Wollen wir das mal zusammen üben? Moin. Kriegt ihr auch hin, ne? Moin. Und Moin, Moin wäre aber aus unserer Perspektive schon Gesabbel. Das heißt, eigentlich schon zu viel Rede. So, also Moin, dabei bleibt es. Ich sage manchmal auch so im Scherz, ich komme da oben, sprechen wir erst von Wind, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Ja? Also wenn es richtig stramm hinweht. Mann, ich habe ein richtig tolles Wochenende mit euren Leuten gehabt. Vielen Dank für das Vorrecht, auch heute zu euch zu sprechen. Und ja, es ist mir eine Ehre, mit euch auch in eure Themenreihe hineinzuhorchen. Und wollen wir schauen, was Gott für uns hat. Ja, wollen wir gemeinsam beten, ganz am Anfang noch einmal, dass der Heilige Geist wirklich zu uns redet. Und Heiliger Geist, genau das tun wir jetzt. Wir laden dich ein, dass du hineinkommst, dass du uns das Wort und die Botschaft lebendig machst. Heiliger Geist, ich bete, dass nicht nur Information fließt, sondern Transformation ausgelöst ist an diesem Tag. Wir wollen ja dir nachfolgen, was heißt und meint, dass wir verändert werden in dein Bild hinein. Und nimm uns und gestalte uns um. Wir sind hier. Dein Volk hört auf deine Stimme. Amen. Amen. Nun, Nachfolge. Das assoziiert ja, das ruft ja diese Bilder auf, mit Jesus unterwegs zu sein, oder? Und ich habe mir immer erträumt, mit Jesus unterwegs zu sein. Und zwar so damals, wenn ich so die Bibel lese, die Evangelien, Jesus zieht umher. Also dann habe ich mich immer so im Gefolge der Jünger gesehen. Und kennt ihr diesen Film Gladiator? Ja, wo er so über diese Ähren streift. Und ich habe mir so vorgestellt, auch ich streife so über die Ähren und nimm mir die ein oder andere und knabber da so dran. Natürlich gibt das Stress mit den Pharisäern, aber ich bin ja mit Jesus unterwegs. Was soll mir schon Großes passieren? Ja, so. Und dann habe ich mich da so reingedacht. Und ich meine, Jesus, der konnte predigen wie kein anderer. Der hat so gepredigt, dass du das Essen vergessen hast. Und dann gibt's da welche, die haben so ein kleines Lunchpaket mit und Brote und Fische und dann vermehrt sich das und dann kommen Menschen, die nicht mehr richtig laufen können und die können wieder geradeaus laufen. Menschen, die nicht sehen konnten, können wieder sehen. Jesus nimmt auch keine Rücksicht auf das ganze fromme Getue. Er ist so ein Underdog. Er geht da rein und ich hätte es so geliebt, mit ihm unterwegs zu sein. Ihr auch? Ich meine, so damals und ich weiß noch, ich habe seit frühester Kindheit habe ich Migräne gehabt und ich habe mehr als einmal habe ich zu Jesus gesagt, Mann oder Jesus, kannst du mich nicht auch heilen und das wäre doch einmal mit dem Finger schnipsen und alles wäre cool. Und ja, ich habe mir so erträumt, mit ihm unterwegs zu sein. Und in meiner Vorstellung war das spannender als jeder Actionfilm, spannender als jede Dokumentation, prickelnder als jeder Abenteuerurlaub. Auf jeden Fall ein Weg voller überraschender Wendungen. Und wenn ich dieses Bild so vor uns male, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm nachzufolgen und die Bilder davon male, wie es wäre, mittendrin zu sein, dann ruft das aber auch eine entscheidende Frage für uns auf. Nämlich, wie hätte ich mich denn damals zu Jesus positioniert? Wo hätte es mich denn aufgefunden? Was wäre denn mein Platz gewesen in den damaligen Tagen? Wäre ich wirklich so mittendrin und vorne dabei gewesen? Hätte ich vielleicht so die kleine Vorhut abgebildet und gesagt, Platz da, Jesus kommt, setzt euch schon mal alle hin, ja, Füße stillhalten, gleich passiert hier richtig was? Oder wäre ich mehr so Kategorie Skepsis? Ja, nee, vielleicht. Was soll aus Nazareth denn Gutes kommen? Kann ja jeder daherkommen, das ist doch der Tischler von nebenan. Was soll man denn von ihm schon erwarten? Oder es gibt ja auch diese stillen Jesus-Fans. Sind euch die schon aufgefallen? Das heißt immer mal wieder in der Bibel, sie folgten Jesus von ferne. Solche Art Jünger gibt's bis heute, die Jesus so auf Distanz folgen. Kriegt keiner so richtig mit, dass du ihm folgst, aber du hältst dich so ein bisschen in seiner Nähe auf. Wisst ihr, was ich meine? So, ich weiß nicht, wie hättest du dich positioniert? Wärst du so einer von denen gewesen, die Jesus, ja, wir sagen ja immer, ich stehe hinter dir. Aber das heißt doch noch nichts, wenn wir nicht auch sagen, wie weit wir hinter dir stehen. Ne? Wir können dicht hinter jemand stehen oder ganz weit weg. So, oder wäre ich ja so dieser Typ, nö, erstmal abwarten, ich guck mir das mal an, jetzt kommt hier so eine neue Sekte auf, bisschen Skepsis. Oder wäre ich tatsächlich ein Nachfolger? So einer, der voll on fire, echter Jünger mit voller Konsequenz. Und ich will uns so ein bisschen bewahren vor einer vorschnellen Antwort. Denn die Nachfolge, das, was wir jetzt zum Aufruf bringen, auch an diesem Sonntag oder mit dieser Themenreihe, sie ist bei Jesus eine ernste Sache. Und da geht's nicht so irgendwie in dieser Weise, dass man sagt, ja, Jesus ist so ein Teil, den packe ich auch so mit in meinen Lebensrhythmus. Ich kann nicht weiter mein Ding machen und Jesus irgendwie dazunehmen. Das funktioniert nicht, Leute. Und wir neigen dazu, Jesus wie so eine Art Lebensversicherung mitzuführen, ihn irgendwie in unseren Lebensalltag einzubauen, ihm vielleicht Sonntagmorgens so ein paar Stunden zu widmen, aber ansonsten machen wir unser Ding. Und vielleicht würden wir das nie so sagen, aber wir leben entsprechend. Und ganz viele Christen sind unterwegs und haben sich irgendwie so eine Gleichung gebaut. Da gibt's mich, und zwar einen großen, fettgeschriebenen Lettern, und dann kommt Jesus so ein bisschen als Untertitel. Und er ist deutlich kleiner als das, was ich im Leben abbilde und produziere. Und ich möchte mit euch zusammen einen Text teilen aus dem Lukas-Evangelium. Und das ist ein Text, den ihr bestimmt kennt, denn ich gehe mal davon aus, wer morgens um 10 in Wien zu einer Kirche kommt, der ist zumindest christlich sozialisiert, oder? Der ist jetzt nicht passiert, dass du hier zufällig vorbeigelaufen bist. Und wenn doch, dann wollte der Heilige Geist in deinem Leben was bewirken. Es begab sich aber, so steht in Lukas 9, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, um stracks nach Jerusalem zu reisen. Sag mal alles stracks. Gibt's das Wort im Österreichischen? Also auch im Deutschen ist das eher so Lutherdeutsch 1912, ja? Also das heißt nichts anderes. Also er ist voll fokussiert auf Jerusalem. Das heißt dieses Wort stracks. Kannst du ein bisschen mit angeben, hast jetzt ein bisschen was mehr in deinem Vokabularium. Also es ist so ein Wort zum Angeben oder für den Kühlschrank, okay? Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihnen, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass doch die Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Hey, und jetzt habe ich noch eben so ein Abenteuerbild gemalt, ja, mit Jesus unterwegs und wie cool ist das denn und von einem Höhepunkt zum anderen und immer was los und jetzt hier so ein Text und dann mag man ja denken, Jesus, was ist mit dir denn los? Hast du irgendwie einen Clown gefrühstückt oder bist du an der falschen Stelle aufgewacht oder war die Nacht ein bisschen unruhiger als sonst? Also versteht ihr, hier kommt Jesus ja sehr, sehr radikal rüber, oder? Und ich meine, er war ein radikaler Leiter, er war ein radikaler Meister, er war ein radikaler Rabbi. Ein bisschen anders als das, was wir oft so in den Jesus-Filmen abgebildet sehen. Ja, kennt ihr das? Da taucht irgendwie so ein blutleerer Jesus auf, der so irgendwie am Strand von Genezareth irgendwie so daher schwebt, im Hintergrund Geigenmusik. Ja, und die gucken immer alle so verklärt, die Jünger, als wenn man denkt, dass irgendwie im Hinterland von Galiläa eine Hanfplantage abbrennt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, so, okay, gut, wir haben den gleichen Art von Humor. Aber versteht ihr, der ist immer so ein bisschen blutleer, ja? Und Jesus ist ein absolut taffer Typ. Und was er hier ausspricht, ist alles andere, als irgendwie, als wenn hier so ein Softie rüberkommt. Und hier wird irgendwie sichtbar, die größte Herausforderung in der Nachfolge ist nicht irgendwie, dass man sich so von Wolke zu Wolke hangelt und irgendwie aufpasst, dass man die Harfe nicht fallen lässt, sondern hier sind richtig taffe Sachen, die aufgerufen werden. Und da denkt man, ach du liebe Güte, bis eben war mit Jesus unterwegs doch Abenteuerurlaub, Sensation, Heilungserfolg, bisschen Wellness, Meditation, er stand ein bisschen früher auf und so weiter. Nun, und vielleicht sollten wir unsere Bilder korrigieren. Auch unsere inneren, manchmal auch selbstgemachten Bilder, unsere Vorstellung von Jesus und vielleicht auch die Art und Weise, dass wir ihn nur so als einen Baustein in unser Leben einbauen, die am Ende unsere Komfortzone erhöht. Und ich treffe zu viele Christen, die mir erzählen, ja, weißt du, Bruder, Sommer oder Andi oder was immer die so sagen, ihr wisst ja selber, wie man so in frommen Kreisen redet, auch so ein bisschen abgespült, verklärt, ja, so ach, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, ist das Leben viel leichter, viel komfortabler, Also es ist so ungefähr, als wenn du einem Veganer begegnest, der sagt, seitdem ich nur noch vegan esse oder seitdem ich diese Supplements nehme, versteht ihr, was ich meine? Seitdem ich diese Nahrungsmittel ergänze und klebe, schlafe ich auch viel besser. So. Und Freunde, Jesus ist kein Supplement. Jesus ist keine Ergänzung, keine Nahrungsmittelergänzung. Die Nachfolge von Jesus ist ein radikaler Weg. Und dieser Weg ist gepflastert mit Entscheidung und Konsequenz. Da, wo Jesus war und Jesus selber erlebte immer in der Bereitschaft, auch zu leiden. Jesus lebte immer in dem Risiko, auch missverstanden zu werden. Er lebte von Anfang an im Bewusstsein, dass sein Weg ihn nach Jerusalem führen würde. Das war seine Mission. Und ich will dir was sagen, wenn wir über Nachfolge sprechen, dann sagt uns Matthäus 10, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Jesus sagt mit anderen Worten, Nachfolge bedeutet, es wird dir nicht viel anders ergehen an manchen Stellen, als es mir ergangen ist. Und Jesus hat den Menschen reinen Wein eingeschenkt in Bezug auf das, was es bedeutet, den Willen des Vaters zu tun und auch was es bedeutet, auch was der Preis der Nachfolge ist. Und so hat Jesus Menschen herausgefordert, auch die Kosten zu überschlagen und die Konsequenzen zu bedenken und sich der Nachhaltigkeit der Entscheidung bewusst zu sein. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, ich und irgendwie Jesus noch dazu in meinem Leben. Und ich bin aber dabei ganz groß und mache den eigentlichen Hauptevent aus. Das funktioniert nicht, weil ich bin nicht ein Add-on in deinem Leben, sondern wenn, dann ordnet sich dein Leben neu und da gibt es erstmal mich und dann vielleicht eine Weile nichts und dann wieder du. Versteht ihr, was Nachfolge bedeutet? Er und ich stehen in einem neuen Verhältnis zueinander und das ist, bin nicht mehr ich, der ansagt, wo es lang geht. So, und was machen wir denn jetzt? Wenn uns diese Texte so aufpoppen und in ihrer Radikalität sichtbar werden, wie gehen wir denn jetzt damit um? Wie deuten wir denn diese Texte, die Jesus uns hier ins Leben stellt oder das Wort Gottes uns heute Morgen ins Leben stellt? Ist jetzt die Ableitung daraus, dass Jesus meint, wer mir nachfolgen will, der soll sich besser nicht um einen festen Wohnsitz bemühen? Also ich glaube, das können wir relativ schnell ablehnen, oder? Ist die Bedeutung dieser Worte, wenn es hier darum geht, verlass deine Familie, lass Tote Tote begraben, dass wir in irgendeiner Weise uns nicht mit Familie belasten sollen? Also ich glaube, auch das können wir getrost zurückstellen. Das ist auch nicht die primäre Antwort, die aus unserem Text kommt. Aber was ist denn dann die erste Antwort, die uns hier mitgegeben wird? Wie gehen wir um mit diesem Text, der hier Ausdruck findet? Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Nun, das, was hier von meinem inneren Auge aufsteht, ist jemand, der total begeistert ist. Und ich will dir sagen, in der Nachfolge, Begeisterung alleine reicht nicht. Ja, du sollst leidenschaftlich, enthusiastisch, engagiert unterwegs sein, aber nur Begeisterung wird nicht reichen. Und Jesus begegnet jetzt dieser Begeisterung, indem er sagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Raum, wo er sein Haupt hinlege. Da kommt also jemand, der ist total over the top, der ist total begeistert von Jesus. Und er sagt, Jesus, auf sowas wie dich habe ich immer gewartet. Endlich kommt hier mal ein bisschen Spannung ins langweilige Galiläa rein. Endlich läuft hier mal der richtige Film. Ich bin total happy. Ich habe so viel von dir gehört. Jetzt habe ich dich gesehen. Und übrigens, wann kommt eigentlich das nächste Wunder? Und kannst du mal wieder ein bisschen was vermehren? Und übrigens, ich mag auch Fisch, aber besser noch Pommes und so. Ja, also da ist jemand völlig begeistert. Du bist nicht zu toppen. Ich folge dir, wohin du auch gehst, Jesus. Wahrscheinlich war er nicht mal der Einzige, der so geredet hat. Vielleicht haben in damaligen Tagen viele so geredet, denn wir hören ja davon, dass ganz Galiläa auszog, ihm zu hören. Und eigentlich müsste Jesus doch irgendwie so die Hände in die Taschen stecken und sagen, Hammer, Mann ey, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, du bist ein cooler Typ. Also solche Bekenntnisse, ist noch jemand hier in der Nähe, der sich diesem Bekenntnis gerade anschließen möchte. Und dann erleben wir, dass Jesus das gerade mal so ablöscht. Ich weiß nicht, wenn das so jemand in Bezug auf mich gesagt hätte, ich hätte einen kurzen inneren Moment der Erholung genommen. Hätte so gesagt, ja, es hat mich Tage gekostet, Menschen an diese Erkenntnis zu führen. Und Jesus blickt sich aber nicht um und denkt, wer denkt hier noch so? Sondern er reagiert völlig anders. Und das aus gutem Grund, Leute. Denn Jesus weiß, da kommt jemand so überkandidelt, begeistert auf ihn zu, spricht Sachen aus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und darf ich das mal so sagen, der Bro hat überhaupt keine Ahnung. Er hat überhaupt keine Ahnung. Warum hat dieser Bro keine Ahnung? Weil im Vorfeld dieses Textes heißt es, Jesus hatte seinen Weg
stracks nach Jerusalem gerichtet. Mit anderen Worten, Jesus ist hier wenige Stunden erst unterwegs nach Jerusalem, weil er weiß, ich werde dort ans Kreuz gehen. Und jetzt sagt dieser Bro zu ihm, ich gehe hin, wo immer du hingehst. Und Jesus hat sich wahrscheinlich gedacht, du hast keine Ahnung, was du sagst, Junge. Du weißt nicht, wovon du redest. Als die Zeit erfüllt war, heißt es hier, dass er hinweggenommen werden sollte, richtete er sein Angesicht stracks nach Jerusalem. Das ist die Verstehensfolie und deswegen reagiert Jesus auch so. Und er sagt, Junge, du weißt nicht, was du aussprichst. Und was hier auch mitschwingt ist, Jesus will nicht, dass wir nur aus einer augenblicklichen Verfasstheit, aus einem kühnen Moment, aus einem hingerissenen Moment ihm nachfolgen, sondern er weiß, Nachfolge hat seinen Preis. Und wenn du mir nachfolgst, dann wirst du Vater und Mutter verlassen müssen. Dann wirst du, wie ihr schon gehört habt, dein Kreuz auf dich nehmen müssen. Und Jesus möchte nicht, dass wir ihm einfach nur hinterherlaufen, wenn die Dinge im sprichwörtlichen Sinne wunderbar sind. Sondern es ist nicht immer nur Halleluja, Jesus hinterher. Und ich glaube, du bist lang genug unterwegs, um das auch schon zu wissen. Weil Nachfolge bedeutet Konsequenz und bereit sein, auch dann dazu zu stehen, wenn es hart kommt. Und mit dem Hinweis auf den Fuchsbau, mit dem Hinweis auf den fehlenden Ort, wo er ruhigen Schlaf finden kann. Ich glaube, Jesus drückt hier aus, wenn du mein Nachfolger sein willst, dann darfst du kein ruhiges Leben erwarten. Stell dich nicht auf ein ruhiges Leben ein. Meine Nachfolge ist eine Nachfolge in das Lebensabenteuer. Das ist alles andere, als dass es von jetzt an nur noch behutsam unterwegs sein wirst. Er verspricht uns auch keine materielle Sicherheit, auch keinen weltlichen Erfolg. Er geht sogar so weit, dass er sagt, nicht nur einrichten in diesem Leben. Darf ich dir das sagen als Jünger Jesu, wer sich einrichtet, richtet nichts mehr aus. Nicht nur einrichten in diesem Leben. Wir werden massiv in Frage gestellt. Nachfolge bedeutet, ich kann im Reich Gottes und unterwegs im Reich Gottes nicht alles so lassen, wie es zuvor war, sondern mein Leben ordnet sich neu. Auf einmal gehört nicht alles Kopierpapier meiner Firma auch ausdrücklich mir. Auf einmal muss ich Dinge vielleicht zurückbringen, Sachen neu ordnen, Dinge nicht mehr wie gewohnt nehmen. In meiner Familie darf ich nicht der gleiche Rüpel wie vorher sein. Mein Leben verändert sich. Christsein kommt von so sein wie Christus. Das heißt, ich werde ihm ähnlicher und das muss man an irgendeiner Stelle auch sehen dürfen. Ganz schön still geworden hier, seid ihr noch da? Ihr guckt so gleichmäßig, okay? Ja, habe ich nicht, also steht alles so in der Bibel, wollte ich nur sagen. Kannst du checken, ja? So Nachfolge von Jesus, das bedeutet Konsequenz. Und Gottes Perspektive muss nicht immer in Deckung kommen mit meiner Perspektive. Der Lebensraum Reich Gottes ist nicht möglich ohne persönliche Wagnisse. Und Jesus, er nimmt hier kein Blatt vor den Mund, er macht das sichtbar. Er hat uns nicht mal ein Leben ohne Krankheit und ohne Leiden versprochen. Und an der Stelle, entschuldigt, wenn ich vielleicht so in die Tiefe gehe hier, viele Christen haben so ein Gottesbild entwickelt, das davon ausgeht, Jesus ist so mein Glücklichmachonkel. Lass mich diesen radikalen Satz mal sagen und bitte denke da mal länger drüber nach. Jesus ist nicht gekommen für dein Lebensglück, er ist gekommen für dein Lebensheil. Und ich frage mich manchmal, ob sich da auch bei uns als Christen etwas eingeschlichen hat, dass wir irgendwie denken, ja, Gott kann doch nicht wollen, dass ich unglücklich bin. Kann denn Liebe Sünde sein? Ja, na klar kann Liebe Sünde sein, wenn du sie falsch lebst. So, und Gottes Wort spricht eine andere Sprache. In Apostelgeschichte 14 lesen wir, sie predigten das Evangelium, sie machten zu Jüngern, was ja Nachfolger heißt, und sie stärkten die Seelen der Nachfolger oder der Jünger und ermahnten sie, im Glauben fest zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes gehen. Und lass mich das mal so sagen, nur weil wir ein paar Jahrhunderte später leben, hat dieser Satz an Bedeutung nicht verloren. Und nur weil wir in einer Zeit leben, wo wir vielleicht mit besonderer Gnade umgeben sind, hat sich das für die Christenheit insgesamt nicht aufgehoben. Und wir dürfen Gott danken, dass wir in einer Zeit wie dieser leben, aber trotzdem innerlich eingestellt darauf sein, dass wenn wir radikal herausgefordert werden, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und kann es sein, dass wir unsere Perspektive in irgendeiner Form irgendwie ins Diesseits verschoben haben? Kann es sein, dass wir unser Glück zu stark auf dieser Seite suchen, statt in der Ewigkeit? Hey, lass mich dir das sagen, die Ewigkeit ist dein Zuhause. Hier bist du auf der Durchreise. Die Ewigkeit ist dein Zuhause, deswegen darf deine Perspektive auch die Ewigkeit sein. Ich habe über einige Zeit, habe ich fast in regelmäßiger Reihenfolge Missionseinsätze nach Malawi begleitet. Und dort die Menschen dort haben eine durchschnittliche Lebenserwartung damals gehabt von 44 Jahren. So, warum? Weil sie hatten keinen Zugang zu Medizin, zu Bildung, zu Hygiene und unpolitische oder unsichere politische Verhältnisse. Ein Menschenleben galt nichts. Und wir sitzen manchmal hier, ausgestattet mit 95% von dem oder mit 95% von Dingen, von denen die Weltbevölkerung eigentlich nur träumen könnte und kann, und machen Gott Vorwürfe, dass wir nicht glücklich genug sind. Lass mich das wirklich in dieser Klarheit aussprechen. Du hast kein Recht auf Glück. Das hört sich jetzt sehr, 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 sehr radikal an. Du hast ein Anrecht auf Heil. Und auch nur deswegen, weil der Schmerzensmann dir dieses Anrecht erworben hat. Und lasst uns damit aufhören, Leute, dass wir unser Glück ins Diesseits verschieben. Christen unter Verfolgung, ihre Glückserwartung ist die Ewigkeit. Die Jahrhunderte zurück, wo wir hineinhorchen, vielleicht auch in die Lieder, die in der Sklaverei entstanden sind, hör dir diese Lieder mal an und achte auf den Text. Ihre Glückserwartung war gerichtet auf die Ewigkeit. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Er ist dein Glück. Christus selber ist unser Zuhause und unser Wohlbefinden und unser Glück. Und deswegen sagt Petrus auch, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu einer ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, gründen und kräftigen. Mit anderen Worten, die Nachfolge ist kein Wellnessspaziergang. Darf ich so mit euch reden? Ich fahre ja auch nachher wieder weg, ist ja easy, ne? So. Aber ich glaube wirklich, dass ich hier etwas habe, was ich euch von Gott her zusprechen darf. So, wir haben also drei Begegnungen in dieser Textstelle. Ich muss ein bisschen Gas geben, glaube ich, sonst landen wir hier am Nachmittag. Ja? Also drei Personen, die Jesus begegnen. Die erste Begegnung, Begeisterung alleine reicht nicht. Aber jetzt geht dieser Text ja weiter und heißt, und er, Jesus, spricht zu jemand anderem, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe, meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und du denkst, nein, Jesus, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Kennt ihr so die Leute, wo man immer so daneben stehen mag und sagt, nein, er meint das nicht so. Der bellt nur, der will nur spielen, ne? So, und der beißt nicht. Kennt ihr so Leute? Also ich kenne so Leute, ne? Ich hab bei mir ist einer unser Cheftechniker, ne? Das ist ein herzensguter Mann, ne? Aber da musst du eigentlich immer so daneben stehen und du denkst immer, nein, das hast du jetzt nicht gesagt. Ihr Techniker seid übrigens große Klasse, ohne euch läuft eh nichts in der Kirche. Richtig gut. Und so ein bisschen taucht das hier auch auf, ne? Wenn ich so diese Textstelle lese, also ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich die Bibel lese, manchmal schüttle ich den Kopf und auch hier ist so eine Schlüsselstelle, wo ich denke, Jesus, das ist jetzt nicht die hohe Schule der Diplomatie und das ist auch, also das kann man auch seelsorgerlich sanfter ausdrücken, ne? Aber Jesus haut hier voll einen raus und sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Alter Falter, ey, du denkst, das hat er jetzt nicht gesagt, ja? So. Und jetzt haben wir hier die Situation, nicht er spricht ja Jesus an, sondern Jesus spricht ja diesen Menschen aus seiner Initiative an. Eben hat jemand Jesus angesprochen und jetzt spricht Jesus jemand an und zwar sehr knackig, sehr folgenschwer, sehr herausfordernd. Er sagt, folge mir nach. Er fordert ihn raus. Offensichtlich gibt es Leute, die brauchen die Herausforderung. Offensichtlich gibt es Leute, und das lese ich hier auch hinein in diesen Tatbestand, die erstmal alles erledigt haben müssen, bevor sie anfangen darüber nachzudenken, dass sie Jesus nachfolgen könnten. Kann es sein, dass du und hier jemand mir vielleicht zuhört, der denkt, ich muss auch erst alles erledigt haben, bevor ich mich auf Jesus einlassen kann? Ja, Jesus spricht ihn an, ganz klar, direkt, unmissverständlich, folge mir nach. Und jetzt hat dieser gute Mann einen offensichtlich berechtigten Einwand. Er sagt, lass mich doch Papa beerdigen. Und ich meine, jetzt diese Antwort, die ist schon ein bisschen hardcore, oder? So, und Beerdigung eines nahen Verwandten, das war damals wie heute eine hohe Priorität. Hatte damals wie heute eine hohe Priorität. Wenn damals jemand verstorben war, dann war es sogar die Pflicht, dass man dieser Aufgabe nachging. Es war ein echter Skandal, wenn man es nicht machte. Nochmal, das war ein Skandal, wenn man es nicht machte. Gab es einen Trauerfall, waren sogar die Priester entbunden, wurde sogar das Sabbatgebot ausgesetzt. So hoch war das aufgesetzt. Also wenn dieser Mann irgendwie eine gute Entschuldigung gesucht hätte, dann hat er ganz nach oben ins Regal gegriffen. Höher hätte man nicht reingreifen können. Er hat die beste Entschuldigung aller Möglichkeiten genommen. Eine gute, gute Ausrede. So, also wenn es eine gute, gute Ausrede war, hat er es richtig gut gemacht. Und wenn der Mann tatsächlich trauerte um seinen Vater und ihn beerdigen wollte, dann war die Antwort von Jesus ziemlich, sind wir uns da einig, radikal, oder? Also ich weiß nicht, wie ich damit klargekommen wäre. Wahrscheinlich hätte ich euer Seelsorgeteam aufgesucht und wochenlang irgendwie Bemühungen, ja, und Dinge und innere Heilung. Und wahrscheinlich hätte ich ein Sabbatjahr gebraucht, um damit wieder klarzukommen. Ja, ich will Papa beerdigen und Jesus sagt, lass doch die Toten ihre Toten begraben. Nun, wir wissen das nicht. Die Bibel löst das nicht auf. Ob das nun ein berechtigter Einwand war oder ob dahinter eine Ausrede ist. Aber eines wird hier deutlich. Das, was hier deutlich wird, ist, der Ruf in die Nachfolge ist die höchste Priorität. Habt ihr den Punkt? Der Ruf in die Nachfolge ist die höchste. Es gibt nichts, was wichtiger ist, als ins Reich Gottes und Jesus nachzufolgen. Das ist absolut hoch. Und das kann auch wie ein Skandal aussehen. Ja, mancher ist vielleicht aus seiner Karriere ausgestiegen und die Leute haben gedacht, das ist ein Skandal, was hier passiert. Hast du sie nicht mehr? Hast du nicht mehr alle Latten am Zaun? Was machst du denn? Wie kann man das machen? Wie kann man das zurücklassen? Ja, wie kann man vielleicht aus seinen Kontexten, wie kann man vielleicht Freundschaften zurücklassen, um Jesu willen? Und genau diese Radikalität kommt hier zum Aufruf. Und vielleicht ist das etwas, was du hören musst. Vielleicht bist du in toxischen Kontexten, vielleicht in toxischen Beziehungen, Dinge, die dich immer zurückhalten. Vielleicht sieht manches aus wie ein Skandal, wenn du aus dem rausgehen würdest. Vielleicht würden die Leute nicht verstehen, wenn du deinen Job aufgibst, weil du in etwas anderes hineingerufen bist. Aber diese Radikalität schwingt mit, wenn Christus uns in die Nachfolge ruft. Und er wird sich immer zu dir stellen. Die höchste Priorität ist der Ruf in die Nachfolge. Selbst wenn es wie ein Skandal aussieht. Und das ist hier abgebildet. So, Jesus fordert heraus, folge mir nach. Und er sagt, mein Ruf ist die höchste Priorität. Und nun, ich glaube, ihr habt die Taktung meines Ansatzes hier längst aufgenommen. Drei Begegnungen. So, da ist der sagt, Jesus, du bist der Tollste. Ich mach, was immer du willst und ich folge dir, wo immer du hingehst. Und Jesus sagt, wow, 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 du hast keine Ahnung, wo ich hingehe. Trifft eine Entscheidung mit Konsequenzen. Nur Begeisterung wird nicht reichen. Und hier haben wir den anderen, den fordert Jesus raus und sagt, folge mir nach. Und du kannst nicht erst alles aufgeräumt haben. Du kannst nicht erst alles abgeschlossen haben. Es ist auch so, dass manche Nachfolge wird für andere wie ein Skandal wirken. Aber es gibt keine höhere Priorität im Leben, als mir nachzufolgen. Und wer immer das hier hören muss, es gibt keine höhere Priorität, als dem Ruf von Jesus zu folgen, wenn er dir zuspricht, folge mir nach. Dann lässt du alles zurück. Und so haben wir hier, ich habe eben davon gesprochen, ihr habt die Taktung wahrscheinlich längst verstanden, eine letzte Begegnung. Und ein anderer sprach. Jetzt hatte Jesus jemand angesprochen, jetzt wird wieder, ein anderer spricht jetzt wieder Jesus an. Ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und ich denke, oh, wieder so eine Textstelle, wo ich denke, Jesus, kannst du nicht mal in die Heilungsräume gehen? Aus welchen Gründen du hier so verletzende Dinge rauslässt und so? Das kann man doch sanfter machen. Ja, wir werben doch um Menschen, die uns nachfolgen. Wieder klingt das irgendwie menschlich gesehen total hart und eigentlich so ein bisschen übertrieben. Jesus, warum musst du so? Warum? Und ich will euch den Kontext aufzeigen, aus welcher Perspektive Jesus das ausspricht und darf das in Erinnerung rufen. Wir erinnern uns, Jesus weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. All das, was hier Bericht findet, findet auf dem Weg nach Jerusalem statt. All das findet statt auf dem Weg, von dem er weiß, dass er hinweggenommen werden wird. Er weiß, er ist auf den letzten Metern zu seiner Kreuzigung. Und jetzt kommt hier jemand und sagt, ich will dir nachfolgen, aber, lass mich ja noch einmal die Enkelkinder knuddeln, noch einmal Abschied nehmen, noch einmal so ein bisschen Quality Time mit der Ehefrau, noch einmal so. Und jetzt kommt Jesus mit dieser Antwort. Und warum kann er diese Antwort platzieren? Weil er weiß, da ist nicht viel Zeit. Wer ihm nachfolgen will, der muss es jetzt tun. Sonst wäre es zu spät. Und Leute, ist das heute anders? Nochmal, Jesus wusste, er ist auf dem Weg nach Jerusalem und dort würde ihn der Tod erwarten. Erinnert ihr euch? Und es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er weggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, um stracks nach Jerusalem zu wandern. Noch einmal die Frage, ist das heute anders? Kannst du das aufschieben, Jesus nachzufolgen? Gibt es überhaupt kann man sich das überhaupt leisten, die Nachfolge von Jesus aufzuschieben? Letztlich haben wir unser Leben nicht in der Hand, hast du das gewusst? Er bestimmt deine Zeit. Unsere Zeit steht in seinen Händen. Wir haben unser Leben nicht selber in der Hand. Wer weiß, was uns morgen erwartet? Wer weiß, was uns an diesem Nachmittag erwartet? Wir können nicht planen, wann wir uns mit Gott verbinden. Wir können nicht planen, wann wir in Hingabe in die Nachfolge eintreten. Wir können das nicht aufschieben, bis wir es irgendwann brauchen oder wenn wir realisieren, wir haben es jetzt noch nicht so nötig, in irgendeiner Form in Distanz zu ihm zu sein. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier zu diesem, der ihn hier anspricht, entweder du folgst mir jetzt oder du wirst nicht mehr die Gelegenheit dazu haben. Warum nicht? Weil ich bin auf dem Weg nach Jerusalem. Und ich finde, das ist krass. wenn uns das bewusst wird. Und auch das, was er jetzt noch sagt, wer die Hand an den Pflug legt, ist ja alles andere als eine krasse bzw. softe Aussage, sondern sie nimmt uns in die Radikalität der Nachfolge rein. Es gibt einen Text von Albert Freier, ein deutscher Songwriter, der hat aus dieser Frage einen Text gemacht. Und dieser Liedtext, der geht so: Werde ich folgen, was immer auch geschieht? Darf ich uns diese Fragen stellen? Werde ich ihm folgen, was immer auch geschieht? Werde ich treu sein, wenn keiner mich sieht? Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Werde ich folgen an das Ende der Welt, alles verlassen, was mich hält? Werde ich den Kampf bis zum Ende bestehen, die Hände am Pflug und nicht mehr rückwärts sehen? Und ihr Lieben, als ich diese Predigt, und ihr dürft davon ausgehen, dass wenn wir Pastoren predigen, es ist immer zunächst die Botschaft an uns. Da saß ich da in meinem Sessel und hab mich selber gefragt, werde ich den Kampf kämpfen? Werde ich die Hände an den Pflug legen, nicht zurücklegen? Werde ich treu sein, wenn keiner mich sieht? Werde ich mich verleugnen? Werde ich folgen, was immer geschieht? Leute, Nachfolge ist kein Wellnessspaziergang. Nachfolge bedeutet, ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Und ja, wir leben hier in Westeuropa. Wir wissen darum, dass nur wenige Kilometer entfernt, keine 3-4 Flugstunden entfernt, Menschen für ihren Glauben sterben, abgeschlachtet werden. Werde ich dir folgen, Herr? Wisst ihr, für mich hat diese Nachfolge eine neue Radikalität gefunden. Vielleicht bin ich auch in so einer Altersstruktur, wo ich nicht mehr ganz so diplomatisch bin wie früher. Ich sage Menschen, ihr geht verloren. Ich sage Menschen, die Nachfolge wird dir was bedeuten. Ich verkaufe das Christentum, darf ich das mal so sagen, nicht mehr als eine Rheumadecke. Ja, wenn du an Jesus glaubst, wird es dir auch besser gehen. Das ist Quatsch. Das ist keine Rheumadecke, das ist ein Rettungsfallschirm, Leute. Und du gehst verloren ohne ihn. Es hat eine Nachfolge. Nachfolge hat eine Radikalität. Und die Bibel verschweigt es nicht. Sie sagt nicht mal, oder sie hält nicht mal die Hand darüber, dass es Jesus schwer gefallen ist. Es ist eben nicht immer nur Triumphzug. Nicht immer nur Halleluja und dann geht's. Manchmal ist es auch ein Leidensweg, für den wir uns entscheiden, wenn wir Jesus nachfolgen. Manchmal ist es ein Weg aus unseren engsten Beziehungen. Manchmal ist es ein Weg aus unserer Verwandtschaft. Manchmal ist es ein Weg der Ächtung am Arbeitsplatz. Manchmal ist es, dass Leute denken, wir haben sie ja nicht mehr alle. Es ist ein Weg, der uns an Grenzen führt. Es wird Momente geben, in denen uns die Kraft zum Weitermachen fehlt. Es gibt Zeiten, in denen uns die Priorität verloren geht. Es wird wahrscheinlich manchmal mehr Aufstehen geben und Neuanfänge, als dass wir geradeaus laufen. Leute, manchmal hinken wir uns durchs Leben, aber wir hinken ihm hinterher. Und es ist auf jeden Fall ein Weg, der mit dem Erkennen der eigenen Unfähigkeit untrennbar verbunden ist. Aber Leute, es ist ein Weg, auf dem er immer bei uns sein wird. Er wird immer bei dir sein. Warum? Weil es sein Weg ist. Nachfolge meint, ich folge ihm. Ich folge ihm auf seinen Wegen. Er rennt mir nicht hinterher auf meinen Wegen. Nachfolge, Jüngerschaft bedeutet, ich gehe auf seinen Wegen. Ich folge ihm. Deswegen heißt es auch in Lukas 9, dann wandte sich Jesus an alle und sagt, wer mein Jünger sein will, der darf sich nicht mehr selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich lese hier aus der Hoffnung für alle. Sondern muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer gewinnen. So, ich folge ihm, nicht er folgt mir. Und in dieser Nachfolge erkenne ich ihn. Ich sehe, wie er ist. Weißt du, dass man, wenn man mit jemandem zusammen ist, dass man ihm ähnlicher wird? Umgestaltet? Das ist im Geistlichen so und im Natürlichen auch. Ist dir schon mal aufgefallen, dass manche Hundehalter seinem Hund sehr ähnlich sieht? Ich hab euch wieder. Nähe geformt in das Bild. Wir gleichen einander an. Wir nehmen Dinge an. Nachfolge wird mich verwandeln in sein Bild. Und die Nähe zu ihm wird mich in sein Bild umgestalten. Einmal in dieser Nachfolge erkennen wir ja, wer Christus ist. Wir erkennen ihn. So wie Petrus sagt, du bist der Christus. Und das ist für mich zu so einer Schlüsselstelle geworden. Da antwortet Simon Petrus, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und dann sagt Jesus zu ihm und spricht, selig bist du, Simon. Und jetzt sage ich dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Wisst ihr, was ich dir sichtbar machen möchte hier? Du musst keine Angst haben, dass du in dieser Gleichung der Nachfolge nicht mehr vorkommst. Es ist nicht so, dass du irgendwie dabei untergehst, sondern im Gegenteil, deine Persönlichkeit wird in das hineingeformt, was du eigentlich bist und was du im Ursprung gedacht war und was der Gedanke Gottes war bei deiner Schöpfung. Und wenn du erkennst, wer Christus ist, wenn du ihm nachfolgst und wenn du erkennst, wer Christus ist, dann wird er dir sagen, wer du bist. Er wird dir sagen, wer du bist. Er wird dir deine Aufgabe geben. Er wird dir eine Autorität geben, die alle deine Erwartungen übersteigt. Du wirst das Leben gewinnen. Du wirst leben wie nie zuvor. Es wird eine Qualität sein, wie du sie nicht für möglich gehalten hast. Aber die Reihenfolge ist Christus und dann ich und nicht ich und Christus. Versteht ihr? Die Nachfolge ist, ich folge dir. Und wenn du ihn erkennst, dann wird er dir sagen, wer du bist. Deine ganze Identität wird sich aus der Beziehung zu Christus schöpfen. Und er wird dich beauftragen und du wirst dein Leben im Abenteuerland leben. Folge mir nach. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in diesem Text, den wir geteilt haben. Dieser Textabschnitt, er lässt offen, wie die drei sich entschieden haben. Ist euch das aufgefallen? Von keinem wird gesagt, wie er sich am Ende entschieden hat. Diese Frage lässt der Text offen. Aber du, der du mir hier heute Morgen zuhörst, ob hier im Raum oder vielleicht am Livestream, du kannst eine Antwort geben. Was entscheidest du? Ist deine Entscheidung nicht aus Begeisterung, sondern im Bewusstsein dessen, was es mich kosten kann, folge ich dir nach, Christus. Ich habe mich entschieden. Ich bin entschieden, Christus zu folgen. Niemals zurück. Herr, ich gebe dir die höchste Priorität. Dein Reden und dein Ruf in meinem Leben hat die oberste Priorität, auch wenn es aussehen mag wie ein Skandal, wenn ich dir jetzt folge. Und ich werde meine Hand an den Flug legen und ich werde nicht zurückschauen. Niemals zurück. So, du bist gefragt jetzt, eine Antwort zu geben. Am Anfang habe ich gefragt, wo würdest du dich denn hinstellen? Wärst du jemand, der von Ferne folgt? Wärst du jemand, der sagt, was soll aus Nazareth Gutes kommen? Wärst du jemand, der sagt, dafür habe ich Zeit, wenn ich alt werde? Ich glaube, Jesus hat hier deutlich gemacht, das kann man nicht aufschieben, du weißt nicht, was morgen ist. Wenn du ihm nachfolgen willst, dann tu es jetzt. So, lass uns einen Moment nehmen, wo wir vielleicht eine seelsorgerliche Situation abbilden hier im Raum. Vielleicht darf ich dich bitten, die Augen zu schließen. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht zum ersten Mal tun wirst oder ob du auch ausgelöst durch das Reden des Heiligen Geistes zu dir erneut eine Entscheidung triffst. Was ist ja auch wir, die wir in der Nachfolge auf dem Weg unterwegs sind. Auch wir kommen immer wieder so an Markierungen, an denen wir festmachen, wo wir neu einen Stein aufrichten, wie so einen Kilometerstein. Und sagen, Herr, bis hierhin hast du geholfen, du wirst mir auch weiterhelfen, aber an diesem Stein mache ich fest, ich will dir folgen. Niemals zurück. Und darf ich so reinfragen, darf ich dich in ein Gebet einschließen, das ich für mich selber sprechen werde, wo ich ausdrücken werde, Herr, ich will dir nachfolgen. Ich will heute an diesem Tag hier in Wien eine Entscheidung treffen und es vor der unsichtbaren Welt ausdrücken, ich, Andi Sommer, entscheide mich, ein Nachfolger Christi zu sein. Ist jemand hier, den ich in dieses Gebet einschließen darf? Vielleicht zum ersten Mal oder jemand, der das heute Morgen erneuern will? Dann zeig mir deine Hand ganz kurz. Oh wow, ja, danke schön, ich sehe die Hände. Vielen Dank. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Komm, wir stehen auf. Wer steht, ist im Himmel mal automatisch ein Stück näher schon. Und Herr, hier sind wir. Und ich hebe meine Hand zu dir, Herr. Und ich will dir an diesem Morgen versprechen, du bist mein Meister und ich bin der Jünger. Ich folge dir und nicht du mir, Herr. Ich gebe dir mein Leben. Und vielleicht sprechen wir das gemeinsam. Herr, hier bin ich. Und du sprichst mir einfach nach. Herr, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich will dir folgen. Nimm mich als dein Kind an. Gestalte mich um im jüngerschaftlichen Prozess. Und mach mich zu deinem Bilde. Lass mich dich leben und Worte des Lebens hintragen, wo heute noch kein Leben ist. Amen. Amen. Vielen Dank für euer Zuhören.